eben erst sagen, dass unser Festredner von heute Abend, der eben hier so schön gesprochen hat, am jetzt unserer Bibelstunde gehört, am Samstag Hochzeit hat. Und die Trauung ist um, Walter, wann ist es? 12 Uhr in der Marktkirche da. Zu uns gehört, wäre es ganz nett, wenn ein paar die Zeit haben, da mitfeiern. 12 Uhr in der Marktkirche. Zweitens würde ich die sagen, ich treffe auch manchmal Schutzleute, aber die sagen, zeigen Sie mal Ihre Wagenpapiere. Aber sehr oft geht es dann, wenn Sie sagen, ach, sind Sie Pfarrer Busch? Na, dann fahren Sie mal weiter. Als nächsten Punkt der Tagesordnung, ich muss so ein paar Sachen sagen, sind hier noch Theologen? Ich habe hier eine, nur für Theologen, wirklich, das verstehen es nur Theologen, nehmt sich mit. Ein Aufsatz von Otto Rodenberg, die existenziale Interpretation. Es liegen einige Exemplare auf dem Tisch da hinten. Wenn ihr Theologen sind oder mütteren Theologen, nehmt eins mit. Sie können auch eins mitnehmen, um es einem Theologen zu geben, aber nicht aus Neugier mitnehmen, zu verstehen, wird dieses reine Fachsprache nicht mehr. Am Ausgang kriegen sie ein Blatt, das gibt der Deutsche Frauenbund für alkoholfreie Kultur, die weiße Schleife raus. Das ist für Häuser, wo Konfirmationen sind, kommt man ja zu spät. Gegen die Saufereien da bei Konfirmationen, sehr, sehr positiv. Was kann man denn da trinken, nicht wahr? Und so. Das geben wir Ihnen am Ausgang mit, das für alle, auch für Nicht-Theologen, nicht wahr? Und dann habe ich noch einen Brief von unserem Bruder Bill. Er sagt, immer wieder gehen unsere Gedanken am Dienstag, wenn wir ein paar Männer uns zum Gebet nach unserer Bibelstunde versammeln, zu Ihnen und Ihre Arbeiter schön in so einem schwäbischen Dörfchen, da beten sie für unseren Dienstagskreis. Wollen wir für diesen Bruder, der in Württemberg da auf Erweckung losarbeitet, im klaren Auftrag Gottes, für ihn nicht auch beten? Er ist Pfarrer in Bissingen. Er hat mal hier gepredigt, die erinnern sich, so ein großer, stabiler, nicht? Bitte grüßen Sie alle Beter Ihrer Umgebung, die nicht aufgehört haben, für uns die Hände zu falten. Mir steht noch vor Augen, wie Ihr Saal im Weiglerhaus im vergangenen Jahr so herrlich besetzt war, und ich empfinde heute noch die Bereitschaft, die spürbar war, das Wort Gottes sich geben und sagen zu lassen. Hier in unseren zwei Dörfern tut das Evangelium weiter seine Wirkung. Nicht so plötzlich und sichtbar nach allen Seiten wie im vergangenen Jahr, aber hier und da an entschiedener Stelle. Besonders bei denen, die sich Jesus geöffnet hatten, fühlen und erleben und erglauben wir die Zügel des Heiligen Geistes und seine oft strenge und doch liebevolle Lockung. Der Volksschullehrer des einen Ortes ist auf dem besten Wege, der ein Feind dieser Gemeinde war, ein Bekenner des Namens Jesu zu werden. Es ist ein harter Werdegang, der uns, die wir es miterleben, manche Wochen und manchen Monat schwere Gedulds- und Glaubensproben auferlegte. Ein Pfarrerssohn. Den fällt es scheint besonders schwer. Verzeihen Sie, lieber Bruder Busch. Was er verzeihen ist, weiß ich nicht. Ich bin Pfarrerssohn und weiß, dass es Pfarrerssöhnen sehr schwer fällt zum Glauben. Kommt ein Herbst und so haben Sie eine Evangelisation von Bruder Kemner und da möchten wir auch von für beten. So, und nun kommt der Elisa dran. Zweite Könige 3. Also ich möchte Ihnen ein Lebensbild des Propheten Elisa geben und das muss man so rausfischen, mosaikmäßig. Da ist jetzt eine Geschichte, an der sind so viele interessante Sachen und ich muss dann Acht geben, dass wir unser Augenmerk wirklich nur auf den Elisa richten. Wir wollen die Geschichte mal lesen, das ganze Kapitel 2. Könige 3, haben Sie es? Im Alten Testament, Seite 384, wenn Sie mal nicht finden sollte. Joram, der Sohn Ahabs, war König über Israel in Samaria. Vers 2. Und tat, was dem Herrn übel gefiel, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter. Er tat weg die Säulen Baals, die sein Vater machen ließ, aber er blieb hängen an den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte. Vers 4. Mesa aber, der Moabiterkönig, hatte viele Schafe und zins dem König Israel Wolle von 100.000 Lämmern und 100.000 Widdern. Da aber Ahab, das war der Vater des Königs Joram, tot war, fiel der Moabiterkönig ab vom König Israels. Nun müssen Sie eben klar machen, Israel war damals zweigeteilt wie wir heute, nur bei uns im Osten der Schnitt, bei denen war es so quer durch. Das Nordreich nannte sich Israel, da war der Joram König und im Südreich der fromme König Josaphat, den alte Bibelstundenbesucher noch kennen. Der zog zur selben Zeit aus der König Joram von Samaria und ordnete das ganze Israel und sandte hin zu Josaphat, dem König Judas, und ließ ihm sagen, der Moabiter König ist von mir abgefallen, komm mit mir zu streiten wie der Moabiter. Er sprach, ich will hinaufkommen, ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk und meine Rosse wie deine Rosse. Erinnern Sie sich, wir hatten bei Josaphat schon mal so eine Geschichte, dass ich mit dem gottlosen König, dem Vater des Joram Ahab, zusammentrat und dass ihn Gott darüber sehr ins Gericht nahm. Nun macht das wieder. Und er sprach, der König Joram, welchen Weg wollen wir hinaufziehen? Er sprach, den Weg durch die Wüste Edom. Muss ich mal eben sagen, kennen Sie Palästina, nicht? Sehen Sie, da ist der Jordan und da unten ist das Tote Meer. Sehen Sie es vor sich, die Landkarte? Und da kann man nun, wenn man, und hier ist Moabiterland, man konnte ums Tote Meer so rum durchs Edomiterland hinziehen oder im Norden rum. Und da schlägt er vor, wir ziehen im Süden durchs ums Tote Meer rum, dann können wir den Moabiterkönig gleich noch dazu gewinnen für diesen wunderbaren Krieg. Nicht? Und so gelingt es dann auch. Vers 9, also zog hin der König Israels, der König Judas und der König Edoms. Und als sie 7 Tage reisen zogen, hatte das Heer und das Vieh, das unter ihnen war, kein Wasser. Da sprach der König Israels, o weh, der Herr hat diese 3 Könige geladen, dass er sie in den Moabiter Hände gebe. Aber der fromme Josaphat, der legt nicht los, wir gehen kaputt, der hat eine andere Idee. Josaphat aber sprach, ist denn kein Prophet des Herrn hier, dass wir den Herrn durch ihn Rat fragen? Da antwortete einer von den Knechten des Königs Israel und sprach, hier ist Elisa, hören Sie, da kommt er, der Sohn Safats, der Elia Wasser auf die Hände goss. Josaphat sprach, des Herrn Wort ist bei ihm. Also zogen sie zu ihm hinab, der König Israels und Josaphat, der König Edoms. Wohin weiß ich nicht. Elisa aber sprach zum König Israels, zu dem Joram, was hast du mit mir zu schaffen? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Baalspropheten deiner Mutter. Der König Israel sprach zu ihm, nein, der Herr hat diese 3 Könige gegeben, dass er sie dem Moabiter Hände gebe. Dies Nein ist ja völlig unlogisch, aber er ist ganz verwirrt, der arme Mann. Die Gottlosen sind immer verwirrt, wenn es hart auf hart kommt, nicht? Elisa sprach, so wahr doch Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe. Wenn ich nicht Josaphat, den König Judas, ansehe, ich wollte dich nicht ansehen, noch achten. So bringt mir nun ein Spielmann, und da der Spielmann auf den Seiten spielte, kam die Hand des Herrn auf ihn. Und er sprach, so spricht der Herr, macht hier und da Gräben an diesem Bach, denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen, dennoch soll der Bach voll Wasser werden, dass ihr und euer Gesind und euer Vieh trinket. Dazu ist das ein geringes vor dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eure Hände geben. Vers 20. Des Morgens aber, zur Zeit, da man Speisopfer opfert, siehe, da kam ein Gewässer des Wegs von Edom und füllte das Land mit Wasser. Da aber alle Moabiter hörten, dass die Könige heraufzogen, wieder sie zu streiten, beriefen sie alle zur Rüstung genug, die zur Rüstung alt genug und darüber waren, und traten an die Grenze. Und da sie es morgens früh sich aufmachten und die Sonne aufging über dem Gewässer, deuchte die Moabiter das Gewässer ihnen gegenüber, rot zu sein wie Blut. Und sie sprachen, es ist Blut. Die Könige haben sich mit dem Schwert umgebracht. Einer wird den anderen geschlagen haben. Hui Moab, mache dich nun auf zur Ausbeute. Aber da sie zum Lager Israels kamen, machte sich Israel auf und schlug die Moabiter und sie flohen vor ihnen. Soweit. Die Geschichte geht noch sehr interessant weiter, aber ich möchte nur den Elisa besprechen. Erstens Elisa, also wir besprechen die Lebensgeschichte dieses etwas unbekannten Propheten Elisa. Elisa bekommt Besuch. einen ungewöhnlichen Besuch. Er bekommt Besuch von drei Königen. So einen Besuch habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt, nicht wahr? Niemand einer ist bei mir aufgekreuzt. Drei Könige auf einen Schlag, das ist Sache. Wenn Sie denken, dass wir doch die Jugendgeschichte des Elisa so ein bisschen kennen, wir trafen ihn zuerst, wie er auf dem Felde pflügte, mit 18 Joch Ochsen, erinnern Sie sich? Das heißt, ein reicher Bauernsohn. Aber immerhin waren Könige nicht gerade das Milieu, in dem er zu verkehren pflegte. Nun kriegt er solch einen Besuch. Wie er sich da verhält, werden wir gleich noch besprechen. Zunächst müssen wir diese drei Besuche ansehen. Die sind sehr interessant. Es sind eigentlich drei, mehr oder weniger, dass man sagt, christliche Könige, die gegen die heidnischen Moabiter zu Felde ziehen. Sie hatten durchaus das Gefühl eines Kreuzzugs, wie es etwa Josef Strauß hat, wenn er gegen den Weltosten spricht. Verstehen Sie, die gottlose Welt, die heidnische drüben und wir christlichen Leute. Die drei repräsentieren die Sorge, ich hätte beinahe gesagt, das christliche Abendland. Da ist erstens der König Joram, König über die Hälfte des Volkes Gottes. Israel war immerhin Gottes Volk, nicht? Er hatte sie aus Ägypten erwählt. Er hat einen Bund mit ihnen gemacht. Sie nannten sich Gottes Volk. Über den Nordteil war Joram König. Und dieser Joram, von dem muss man sagen, er hat sich geärgert, dass sein Vater Ahab, diesen, und namentlich seine Mutter, diese Isabel, diesen massiven Baalsdienst eingeführt hatte, wo man finstere Götzenbilder verehrte, dass man eine Absage an den Herrn. Diesen massiven Heidentum mochte er nicht. Und so heißt es hier, er hat diese Baalsbilder entfernt. Dann wäre ja eigentlich übrig geblieben, dass er sein Herz zum Herrn bekehrt. So was gab es hier auch. Das war ihm nun wieder, verzeihen Sie, wenn ich es immer gleich ins Moderne übertrage, zu pietistisch. Sie erlebt das immer wieder, junge Männer aus dem Weigelhaus eines Tages mir einen Abschied geben, der Pietismus des Weigelhauses liegt mir nicht. Verstehen Sie? Das heißt, wir wollen etwas liberalere. Lieber der Weg des Herrn, nein, dass die Propheten und so, das passt ihm auch nicht. Schließlich war er doch ein König und hatte da Partys, wo man Könige einlud, das alle Einländer, nicht? Und da konnte man schließlich mit dem Tischgebet nicht gut anfangen. So, das passte alles nicht zusammen, nicht? Das konnte, verstehen Sie, von Anfang an passte es denen nicht. Also das war auch nicht das Richtige. Und da hat er einen Mittelweg gewählt. Der erste König Israels, nachdem die beiden Nord- und Südreich sich getrennt hatten, der, wissen Sie, wie der hieß? Der hieß Jerobeam. Dieser Jerobeam, der hatte gesagt, wir wollen am Herrn bleiben, aber damit ihr nicht nach Jerusalem ziehen müsst, zum Tempel, zu den Festen, wollen wir hier Heiligtümer einrichten. Und dann richtet er Heiligtümer ein, von denen der Herr nichts befohlen hatte. Und damit es gleich Hand und Fuß hatte, hat er der Götterbilder gemacht. Stierbilder. Er meinte Jehova. Er meinte den Gott, den man auch in Jerusalem verehrte. Aber das konnte man nicht immer so ein Schildchen dranhängen, nicht wahr? Die schlichten Leute haben dann einfach diesen Stierbild angebetet, wie es als Gott der Fruchtbarkeit in allen Heidenländern verehrt wurde. Aber was kann man gegen das dumme Volk machen? Ich sag Jerobeam, ich verstehe darunter ein Bild des starken, lebendigen Gottes, nicht? Katholische Kirche sagt ja auch, ich gebe zu, dass sich nicht Leute da die Bilder anbeten. Die Kirche als solche lehnt es natürlich ab, nicht? Die hat kein, die betet diese Bilder nicht an. Nee, können Sie mal die Priester fragen. Die haben doch alle ganz so clean verstanden, aber die arme Oma, die da in Altötting anbetet, die betet ganz nicht das Götzenbild an, nicht? Sehen Sie, diesen etwas verworrenen Mittelreligion, nicht ohne Herrn meint, aber was anderes vor Augen sieht und so, und Kultus, den Gott nicht befohlen hat, und Heiligtümer, die er nie installiert hat. Aber er kann immer sagen, ich meine ja denselben Gott wie im Tempel. So ein Mittelweg. Ich hätte gerne gesagt, verdünntes Christentum, verstehen Sie? Ein verdünntes Christentum, wo man nicht Jesus als den Sohn Gottes verehrt, aber für Humanität ist, nicht? Und Albert Schweitzer verehrt. Dem auch selber nicht in Urwald geht. Aber immerhin ist dafür, dass man in Urwald geht. Nicht wahr? So. Sie können sich vorstellen, so diesen ganzen Riebelrabel, den wir heute in Westdeutschland haben, der ein Pfarrer bis ins Irrenhaus bringen kann, wenn er ihm allzu sehr nachgeht. Das war also der erste, der Joram. Der Mann mit dem 98%ig verdünnten Christentum. Der zweite Vertreter dieses Vereins, die drei Könige, sind wirklich also wunderbare Vertreter des gegenwärtigen Christentums. Das ist zum Totlachen, nicht? Also, verzeihen Sie, ich übertrage es jetzt gleich in die Gegenwart. Ich brauchte eine Stunde, wenn ich jeden Einzelnen Ihnen das nachweisen wollte. Aber ich hoffe, Sie kommen mit. Der zweite war der König Josaphat. Dieser Josaphat, den haben wir ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahre besprochen. Der war ein frommer Mann, der sein Herz dem Herrn schenkte. Von Herzen glaubte. Das heißt mal von ihm, und er war stärker in den Wegen des Herrn. Prachtvoller König. Bloß hat er einen Fehler. Er verwechselt dauernd Weichheit mit Liebe. Das ist eine gefährliche Vermischung. Liebe ist eine wichtige Sache. Aber Liebe heißt nicht Gummi Arabicum, Gummi Elasticum. Verstehen Sie? Das hat er dauernd verwechselt. Als der gottlose König Ahab einen gottlosen Krieg machte und sagte zu ihm, komm, da ziehst du mit. Da musste er sagen, zieht nicht am Joch mit den Ungläubigen. Da sagt er, so kann ich doch nicht reden. Man muss doch Verständnis haben, einen lieben Abend. Und ist er mitgezogen und kam so in das Teufelsküche im wahrsten Sinn des Wortes, dass die Propheten ihm nachher ganz schön den Kopf gewaschen haben. Vielleicht erinnern sich die alten Besucher der Judah-Geschichte noch. Jetzt kommt der Sohn des Ab und Joram und sagt, mir sind die Moabiter zinspflichtig und die sind abgefallen. Hätte der Josef hat sagen können, da siehe du zu, nicht? Wer hat dem Volke Gottes befohlen, von Heidenvölkern Zins zu nehmen? Nicht? Das war nicht von Kirchensteuern gesagt, trotzdem es beinahe ähnlich aussieht. Verstehen Sie? Wer hat dem Volke Gottes befohlen, fühlen Sie, wie aktuell die Dinge sind, von den Heidenvölkern Zins zu nehmen? Und wenn es da Knall gibt, da möchte ich nicht mit in den Krieg ziehen für die Sache. Nicht? Verstehen Sie? Und da sagt der Joram, komm, Josaphat, geh mit. Und der Josaphat sagt, ja, kann ich gut Nein sagen? Vielleicht kann ich auf ihn einwirken und Schlimmste verhüten. Schlimmste verhüten, so zogen damals Christen hundertweise zum deutschen Christen. Ich kann vielleicht Schlimmste verhüten, so zieht der unselige Mann. Trotzdem ihm Gott deutlich erklärt hat, dass er das nicht tun sollte, zieht er mit. Das ist der zweite. Ein Kind Gottes auf falschen Wegen. Der erste, ein Christ mit 98% verdünnter Limonade, der zweite, ein Kind Gottes auf falschen Wegen, Verein, nicht die drei Könige. Und der dritte, der wird gar nicht mit Namen genannt, der König von Edom. Wie gesagt, der wird gar nicht mit Namen genannt. Nun könnte ich einfach sagen, das waren Heide und da würden sie mir es abnehmen. Ich glaube, sie würde keiner widersprechen, wenn ich sage, waren Heide. Und dann würde ich traurig sein, dass sie so wenig der Bibel Bescheid wissen. Edom ist nicht ganz Heide. Die Edomiter stammten ab von Esau, dem Bruder Jakobs. Sehen, die Bibel sagt da, Esau und Jakob waren Söhne Jakobs. Der eine Jakob war der Sohn der Verheißung, mit dem der Herr erwählt hat, indem er seine Segenslinie weiterführt. Esau ist nicht der Sohn der Verheißung. Und so waren die Nachkommen Jakobs bei all ihren schrecklichen Abfall die Kinder der Verheißung, die Juden bis zum heutigen Tage. Die Kinder der Verheißung, nicht? Jetzt die deutsch-jüdische Woche, darf ich dies gerade, darf ich eben sagen, meinen Beitrag liefern. Ich bin als Christ überzeugt, dass sie Kinder der Verheißung sind, nicht? Und dass Gott seine Verheißungen nicht bereut. Die Edomiter waren verwandt mit Abraham, Isaac und Jakob, aber nicht Kinder der Verheißung. Sie gehörten zu der Sippe, wissen Sie, und legten je und dann Wert darauf, aber waren nicht die Kinder der Verheißung. Als die deutschen Christen in der Kirche sich breit machten, habe ich mal über die Edomiter gesprochen und gesagt, ich gebe zu, dass ihr euch Kirche nennt, aber ihr seid Edom. Kirche ohne Weisung, die nicht zurückgehen auf den Samen der Weisung. Ne? Verstehen Sie? Das ist die Christenheit, die, ja, die sie immer einbildet, sie gehöre auch dazu. Und nichts weiß von Erwählung und Bekehrung und Geisteswirkung. Die ganz tote Christenheit. Die ganz tote. So eine Christenheit, das ist Edom. Jetzt verstehen Sie. Ein ganz einer, der sich der Zurechnung gar keinen Grund hat und keine Ahnung von Tuten und Blasen, das ist Edom. Er sagt ja auch gar nichts, er läuft einfach mit, verstehen Sie? Er ist dabei, nicht? Er ist dabei, aber keine Ahnung. Ich bin überzeugt, dass Edom Weihnachten in die Kirche ging, nicht? So vom Bach. Das zweite ist, nein, vielleicht gehört das nun schon zum zweiten, der Joram, der mit dem liberalisierten Christentum, verstehen Sie? Mit dem völlig entmythologisierten, liberalisierten Christentum, was bis zur Unkenntlichkeit verdünnt ist mit Art Humanität, und ein Kind Gottes auf falschen Wegen. Das waren drei Könige, die besuchten den Elisa. Sie werden mir zugeben, aparter Besuch. Zweitens, wie kamen sie zum Elisa? Was wusste man vom Elisa? Was wusste man vom Elisa? Warum man nachsieht, was man vom Elisa wusste? Erstens, dass man überhaupt, was man ihm wusste, ist so wunderbar. Der Josef hat, der war immer so. Wer sich noch an die frühere Geschichte erinnert, mit dem König Ahab, und der Ahab sagt, wir wollen den Krieg ziehen, der sagte auch gleich, ist kein Prophet da. Er fragte immer nach dem Wort Gottes. Das ist sympathisch für ihn, nicht? Spricht für ihn. Und so fragte er hier, ist denn kein Prophet im Land? Da saßen sie also in der Wüste, waren 6 Tage gewandert ohne Wasser, schleppen sie mal Pferde 6 Tage ohne Wasser mit. Alles Vieh steht hier, dürstete. Nicht? Also Reiter wissen, wie die Zunge raushängen. Da denkt der Reiter, du kannst meinen eigenen Durst. Es war schrecklich. Und das ist also zu nett nach der Einleitung, dass der Joram sagte, wir gehen kaputt. Und der Josaphat sagt, ist denn kein Wort Gottes im Lande? Der Unterschied zwischen Walter Blesing und mir. Ja. Ist denn kein Wort Gottes da? Und sofort sagt ein Soldat oder Offizier, Elisa. Man kannte ihn. Man wusste von ihm. Was muss das für eine arme Zeit gewesen sein? Dass ein einzelner Mann, der ernst machte mit dem Herrn, bekannt war weit und breit, dass der auffiel wie ein weißer Rahmen im Volke Gottes. Im Volke Gottes. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind in der christlichen Kirche bald so weit, dass wenn einer von Herz und Seele dem gehört, der uns am Kreuz erkauft hat, dass der auffällt wie ein weißer Rahmen. Nicht? Trotzdem alles Christliches. Was für eine dunkle Zeit. Man kannte ihn. Im Übrigen ist das durchaus normal. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Oh, meine Freunde, wenn wir uns das Heils gewiss sind, geglaubt haben, dass Jesus mich mit seinem Blut wäscht und erkauft hat und voll Heiligen Geistes sind, dann können wir als Jesus-Jünger nicht verborgen bleiben. Es gibt in Württemberg ein Wort, das gibt es nur in Württemberg, das gibt es sonst nirgends, das heißt Hählinger. Das heißt also, Hählinger heißt so viel wie heimlich verborgen. Und ich habe so oft auf der Schwäbischen Alb bei meinen Brüdern den Satz gehört, es gibt kein Hählinger Christentum, kein Christentum, was die Welt nicht merken könnte. Das gibt es nicht, nicht. Wenn die Welt das nicht merkt, dann sind wir bei uns. Licht der Welt leuchtet. Kinder Gottes kippen auf, fallen auf, leuchten. Wie in der dunklen Straße eine Laterne. Man kannte den Elisa. Dann wusste man von ihm, sehen Sie hier in Vers 11 den schönen Satz, hier ist Elisa, der Sohn Safats, der Elia die Wasser auf die Hände goss. Komischer Ausdruck. Das soll wohl ausgedrückt werden, dass er dem Elia lange Jahre gedient hat. Der Elia hat ihn berufen zu seinem Nachfolger, hat den Prophetenmantel auf ihn geworfen. hat ihm versprochen, dass er einen Doppelteil seines Geistes haben sollte. Er hat ihn zum Zeugen deiner Himmelfahrt werden lassen. Aber die Leute hatten nur gemerkt, wie demütig dieser junge Mann dem Elia dient. Was muss der für einen demütigen Eindruck gemacht haben? Nicht für einen demütigen Eindruck gemacht haben, dass man nichts anderes von ihm wusste, ach, der hat dem Elisa das Wasser über die Hände gegossen, wenn er gegessen hatte, Früchte nicht und, oder so. Wie? Dem Elia hat er Wasser über die Hände gegossen, wenn er sich waschen wollte, der hat an ihm gedient, nicht? Eigentlich schön, wenn man fast nichts anderes von ihm sagen konnte, als er hat gedient. Puh, was kann man von uns alles sagen, ja? Jetzt denken Sie nicht gleich, ja, Pastor, von dir. Denken Sie mal bitte an sich selber. Ich habe mit mir schon genug zu tun. Ist richtig. Sofort denken Sie alle, ja, Pastor, nicht? Und das Dritte, was man vom Elisa sagen konnte, war das, das ist interessant. Als er genannt wird, da sagt der Josaphat, Vers 12, ja, ist richtig, des Herrn Wort ist bei. Von dem habe ich gehört, des Herrn Wort ist bei. Dies war neben seiner Demut, was man vom Elisa sagen konnte. Er geht um mit dem Worte Gottes. Er bekommt es direkt, hat es von Elia gehört und gibt es weiter. Des Herrn Wort ist bei. Meine Freunde, wir sind keine Propheten, weder große noch kleine. Aber es wäre doch sehr hübsch, wenn man uns sagen könnte, des Herrn Wort ist bei. Stellen Sie sich vor, Sie werden an ein Krankenbett gerufen und sollten dem Kranken jetzt ein Bibelwort vorlesen. Ich möchte wetten, dass 50% von Ihnen mit der Bibel da sehen und sagen, Liebe, was soll man da lesen? Das weiß ich nicht. Da finde ich mich nicht zurecht. Nicht wahr, wenn die Bibel in so ein fremdes Buch ist, dann ist das Wort Gottes eben nicht bei Ihnen. Möchten wir Leute werden, bei denen das Wort Gottes, und das ist die Bibel, wirklich auch eine Rolle spielt? Es ist fein, dass Sie durch Schnee und Eis und alles heute Abend wieder hergekommen sind. So eine Bibel, die ist überhaupt nicht anwendig wieder. Da kann es regnen, da kann es schneien, da sind Sie da, nicht? Ich möchte heulen vor Dankbarkeit. Aber, ja, wie ich, also Pastor, freut sich, wenn Leute da sind, nicht? Ich bin das schon vorbereitet. Aber wissen Sie, das ist noch nicht, dass das Wort Gottes bei Ihnen ist. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, wenn ich irgendwie kann, jeden Tag eine Predigt von einem von Gott legitimierten Erweckungsprediger zu lesen. Und habe mir in Antiquariaten die schönsten alten Sachen an Land gezogen und las heute Morgen eine Predigt von dem Erweckungsprediger Louis Harms, der in der Lüneburger Heide gewirkt hat. Der nannte sich nach der Sitte der Zeit Louis Harms, aus dem er eigentlich ganz anständig Ludwig heißt, nicht? Und aber es war damals so, Anfang, erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts, durch den ist eine gewaltige Erweckung in Hermannsburg und Umgegend geschehen. Und die Predigt von dem sind also, wissen Sie, da sieht man förmlich eine Kirche mit so 2000 Buren, die zum Teil die ganze Nacht gewandert sind, um zu hören, wo wir so fällig mit ihnen spricht. Eine Predigt am Anfang der Passion. Und da hat er einen Teil, da sagt er, dann sprach er über das Wort des Menschen, so geht dahin, wie von ihm geschrieben steht. Ihr solltet euch auch mal, sagt er, dran machen. Und nachsehen, wie von Jesus im Alten Testament geschrieben steht, von seinem Leiden und von seiner Passion. Und dann verfolgen, wie das Zug um Zug im Neuen Testament in Erfüllung geht. Wenn ihr noch einen Zweifel habt, ob die Bibel Gottes Wort und inspiriert ist, dann vergeht's euch. Wenn ihr mal jeden Zug der Leidensgeschichte im Alten Testament sucht und im Alten Testament jedes Wort, das auf Leiden deutet, die entsprechende Stelle im Leiden Jesu. Und dann hat er so 2 Seiten lang nur so eben angedeutet, in welcher Linie das ginge, nicht? Wie sie ihn bespeien. Und dann hat er ein Wort aus dem Propheten Jesaja, ich hielt mein Gesicht da und wich nicht zurück, wenn sie mich bespien, ich habe meine Stirn zum Kiesel gemacht. Die ausgefallene Stelle zitiert er nur eben so, nicht? Also, wenn ich so predigen wollte, da wäre meine Gemeinde am Sonntag drauf kein Mensch mehr da, nicht? Über die Zumutung, glauben Sie nicht? Nein, überschätzen Sie nicht. Über die Zumutung, dass Sie sich mal einen Sonntag eine Stunde oder zwei dran setzen und mal anfangen nachzusuchen, was im Alten Testament die Passion Jesu steht, Psalm 22, die Jesaja-Kapitel und suchen, sucht das im Neuen zu übertragen. Und wie der Ludwig Harn das den Bauern nahelegt, sich da mal drüber zu setzen, an so Wintersonntagen, wo sie Zeit haben, da habe ich gedacht, kein Wunder hat der Ludwig Harns so bleibende Frucht gebracht mit seiner Erweckung. Weil er seine Leute nicht nur mal eben so anspritzte, wie man Bäume anspritzt mit ETE, oder wie heißt das, 508 oder so, oder 608, was ist denn, sondern, ja, also, da sehen Sie, ich habe so Bäume, sind Blattläuse, da kommt alle halbe Jahre mal so ein Kerl, macht Sch, und die Blattläuse, die fahren sich förmlich da drin und bleiben, verdoppeln sich, nicht? Und so gibt es auch ein christliches Bespritzen, nicht? Wo der alte Mensch sich nur wohlfühlt, sondern dass er stirbt. Der muss doch sterben mit Jesus. Das bleibt einfach erhalten, wird nur schlimmer. Ich verstehe, dass der Ludwig Harms so eine Frucht schaffte, weil er seine Gemeinde anwies, dass das Wort Gottes bei ihnen war. Dass sie heimisch wurden, gewurzelt. Richtig gewurzelt in der Bibel. Ich möchte Ihnen das nahelegen, nicht? Aber ich muss hier weitermachen, ja. Den dritten Abschnitt möchte ich überschreiben, mit den Augen Gottes gesehen. Da ist also dieser Elisa, von dem man nun also eine ganze Menge gehört hat, dem man die Ehre antut, dass man zu ihm hingeht. Drei Könige könnten einen kleinen Propheten auch zu sich bestellen. Nicht? Telefonanruf, hier ist seine Majestät Vorzimmer, Elisa, König würde sich freuen, wenn Sie mal erscheinen hier. Das macht ja ein Industrieller schon mit dem Pastor, nicht? Ja, geschweige denn König mit dem Propheten, der noch nicht mal Akademiker ist. Sie gehen hin, sie gehen zu ihm hin. Was muss das für eine Persönlichkeit gewesen sein, dass die Könige alle drei zu ihm hingehen? Der muss wohl dem Herzog irgendwie gefolgt sein und in Nähe gewesen sein. Mit diesem Hingehen spüre ich etwas von diesem, hoffentlich kann ich ihn deutlich machen. Da sind vier Leute, der Elisa und drei Könige. Die drei Könige gehen zum Elisa hin. Offenbar ist er der königlichste König. Und das war er in der Tat, denn der Offenbarung steht, Jesus hat uns Gott zu Königen gemacht. Mein Junge hat oft das Lied gebetet, schenke er auf meine Bitte mir ein göttliches Gemüte, einen königlichen Geist, mich als dir verlobt zu tragen, allem anderen abzusagen, was nur Welt und Sünde heißt. Elisa ist ein Mann mit diesem königlichen Geist, das fühlen diese komischen Könige, und darum marschieren sie zu ihm, nicht? Er ist der König, der über den drei Königen steht. Und nun kann man solch einen Besuch mit doppelten Augen ansehen. Man kann sie ansehen mit den Augen des natürlichen Menschen. Und dann sagt man, große Ehre, drei Könige. Drei Könige, Mensch. Hat erst der Herr Jesus wieder gekriegt und drei Könige besucht. Drei Könige, was eine Ehre. Bitte nehmen Sie Platz, erwischen einen Stuhl ab. Können Sie sich vorstellen, nicht? So sah der Elisa diesen Besuch nicht an, sondern er stand so auf der Seite Gottes, dass er diese drei Könige mit den Augen Gottes sah. Mit den Augen Gottes. Meine Freunde, das ist, glaube ich, Seelsorge, ja? Das wären die richtigen Seelsorge. Dass er mit Gottes Augen Menschen sehen könnte. Wenn ich das könnte. Ich will es Ihnen ganz kurz eben noch skizzieren. Herr Präses, noch vier Minuten. Dass er mit den Augen Gottes diese Könige sieht. Er sieht diesen Mann mit seinem liberalisierten Christentum, diesen Joram, dem der Baalsdienst zu grob ist, und es eine richtige Bekehrung zu pietistisch, und der darum sich so einen Mittelweg gesucht hat. So eine Mischung zwischen dem Herrn dienen und Götzendienst. Und dann schnauzt er den an. Wollen Sie mal reingucken eben? So spricht man nicht mit Königen. Was hast du mit mir zu schaffen? Geh doch zu den Propheten deines Vaters und deiner Mutter. Das ist das Tolle, nicht wahr? Der Joram hat ja gerade diesen Baalspriester als zu grob abgelehnt. Ach, Sarah, da gehörst du hin. Liberalismus, also liberales, verdünntes Christentum, gehört auf ein Pott mit Eigentum, sagt er. Nicht? Geh zu deinem Baalspappen. Auch wenn du es abgeschafft hast, da gehörst du hin. Ist toll, nicht? Was habe ich mit dir zu schaffen? Geh zu diesen Baalspappen dahin. Und der König sagte, nein, nein, sondern wir sind im Druck. Das war eine Logik. Er sieht diesen Mann mit den Augen Gottes. Nicht ein König, sondern ein, der es wagt, die Wahrheit Gottes mit Menschenweisheit zu verdünnen. Der es wagt, aus dem Sohn Gottes einen Religionslehrer zu machen. Der es wagt, aus der Erlösung Gottes durch Kreuz Jesu Christi eine kleine Moral zu machen. Der es wagt, aus der großen Botschaft der Auferstehung eine Botschaft zu machen, dass im Frühling alles neu wird. Und so, nicht? Er sieht ihn nicht als König, sondern den Mann, der das Wasser menschlicher Weisheit in den Wein des göttlichen Heils gegossen hat. Und das hält er ihm vor und sagt, geh du ruhig zu dem Baalspriester, da wird er einfach. Da ist der Edomiter, der nichts versteht, nichts weiß und einfach mitläuft. Dem sagt er gar nichts. Der hat nichts und kriegt doch kein Wort. Dem hat Gott nichts zu sagen. Wem Gott so wenig wert ist, dem tut Gott kund, dass er ihm nichts mehr zu sagen hat. Ich denke oft unserer Zeit, dass Gott dieser Zeit nichts mehr zu sagen hat. Was hat Gott mit uns geredet? Hm? Dass es nicht mehr aussieht, es gibt keine Erweckung mehr und nichts, dass Gott gar nichts zu sagen hat. Fertig. Da kann man erschrecken drüber. Edom kriegt nichts gesagt. Edom hat nie ernst gemacht. Edom kriegt nichts gesagt. Und das ist der Josaphat noch. Der fromme Knecht Gottes auf falschen Wegen. Das ist wundervoll. Dem Josaphat hätte er sagen können, du Heini, jetzt läufst du schon wieder mit den israelischen gottlosen Königen rum. Das hätte ich gesagt. Ich bin auch kein Prophet. Nicht, sehen Sie. Daran kannst du es merken. Dem Josaphat, den sieht er mit den Augen Gottes. Ach, du bist mal wieder auf dem falschen Weg. Aber im Glauben mein Kind und Eigentum geworden. Und darum kriegt er eine Liebeserklärung Gottes. Wenn ich Josaphat nicht ansehe, wollte ich dir gar nicht antworten. Um Josaphats Willen will ich euch jetzt antworten. Spricht er. Auch ein Kind Gottes, das irrt, ist Kind Gottes. Und das wird hier dokumentiert in geradezu unwahrscheinlicher Weise. Der Josaphat gehörte in den Club nicht rein. Aber er hatte sein Herz hergegeben und geglaubt, dass der ihn erkauft hat. Meine Schafe hören meine Stimme und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wenn ich mir einen Hund kaufe, wird der Hund mir, auch wenn er krank wird und Kretze und Läuse hat. Und ich sage oft, Jesus, Herr, du hast mich erkauft, ich habe es geglaubt und ich bin ein schlechter Hund, aber deiner. Josaphat ist des Herrn Eigentum. Und wenn er auch jetzt irrt, dann sagt er zu ihm, mein Josaphat, um deinetwillen sehe ich die Könige an. Das heißt, mit Gottes Augen alle drei gesehen, ist deutlich, nicht? Und so bekommen sie nun Rat, Kraft, Wassergräben, und dann machen sie die, und dann füllt der Herr das mit Wasser. Nun können die Gelehrten sagen, da gab es in Edom ein Gewitter, und das Wasser floss daher, kann sein, das ist mir ganz wurscht, wo das Wasser herkommt. Was mich interessiert, ist immer die alte Geschichte. Der Herr gibt den Durstigen Wasser. Als Israel in der Wüste ist, da gibt er Wasser aus dem Felsen. Als das Volk verschmachte, da stand Jesus und sagte, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wie sind all die vielen Wassergeschichten des Alten Bundes direkten Hinweis auf den Heiland, der Lebenswasser gibt, der die dürstende Seele stillt, und ich wünsche Ihnen, dass Sie das wirklich erfahren.